Es ist Freitag, der 16. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Die ukrainische Offensive in der Region Kursk dauert ja mittlerweile 10 Tage an. Warum gelingt es den Russen nicht, die Angreifer zurückzudrängen, was man ja eigentlich erwarten würde?
Weil der russische Präsident und seine Militärs zurzeit noch andere Schwerpunkte setzen. Das heißt also, das Fortführen des Angriffs auf die Ukraine, besonders an der Front im Donbass, ist wichtiger als der Schutz der eigenen Grenzen und der Schutz der eigenen Leute. Ich glaube, so einfach kann man das zurzeit einfach sehen. Denn es ist ja nicht so, dass Russland keine Soldaten mehr hätte, sondern man hat die strategischen Reserven so platziert, dass man im Grunde genommen seine eigene Front abdeckt. Und man müsste im Grunde genommen eine Priorität umsetzen und sagen, nee, es ist uns jetzt erstmal wichtig, Ukrainer zurückzudrängen aus russischem Gebiet und dann kommen wir zurück. Und damit würde man genau das machen, was die Ukrainer zum gewissen Teil wahrscheinlich auch gerade einfach versuchen, nämlich, dass Russland seine Kräfte wieder aufteilen muss und man damit neue Möglichkeiten schafft, Russland entweder aus der Ukraine zurückzudrängen oder zumindest zum Stillstand, die Offensive zum Stillstand zu bringen.
Er hat Reserven, hört sich groß an, aber es impliziert natürlich, dass sie durchaus limitiert sind und dass es nicht ausreicht, um alle Ziele gleichzeitig zu verfolgen, auch wenn es relativ begrenzte Ziele sind, wie dieses kleine Gebiet von vielleicht 800 oder wie viel Quadratkilometern in Kursk wieder zurückzuerobern. Zeigt sich da, dass auch die russische Armee in diesen 2,5 Jahren Krieg irgendwie viel von ihren Fähigkeiten eingebüßt hat?
Also es zeigt sich vor allen Dingen, oder man muss das, glaube ich, man muss vermitteln zwischen der einen Position, die sagt, Russland hat unendliche Reserven, und denjenigen, die sagen, so dünn ist halt die Decke im Grunde genommen. Also im Prinzip hat, ohne, wenn man nicht auf die Uhr guckt, auf die Zeitachse guckt, hat Russland natürlich enorme Reserven, was Menschen angeht, und kann sich mit dem, was es an Reichtum hat, offensichtlich auch einigermaßen Sachen zusammenkaufen. Aber auch diese Sachen sind natürlich begrenzt, und gerade dann, wenn es nicht nur um Material geht, sondern hier jetzt um Menschen geht, zeigt sich immer wieder, dass sie halt, sie können zwar so viele Menschen haben, wie sie haben in Russland, aber wenn sie die nicht ausbilden als Soldaten, dann können sie die eben nicht einsetzen. Und die einzigen Reserven, die Russland jetzt noch hat, die sie kurzfristig aktivieren können und die ein Gewehr haben können in der Hand und einen Helm auf dem Kopf, das sind zurzeit offensichtlich nur noch die Wehrdienstleistenden, weil man eben nicht bereit ist, die anderen Truppen aus der Ukraine abzuziehen.
Sie haben jetzt in vielerlei Hinsicht sehr militärisch argumentiert, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass zum einen die Tatsache, dass fremde Truppen auf russischem Territorium stehen, bedenklich ist für ein solches Regime, zum anderen Putin immer versprochen hatte, ich halte den Krieg von euch weg und ich werde keine Wehrpflichtigen an der Front einsetzen. Ist es für ihn nicht auch politisch gefährlich, dass er jetzt diese Versprechen und diese Erwartungen an ihn nicht erfüllen kann?
Also es ist gefährlich her, aber es ist, glaube ich, noch nicht bedrohlich für ihn. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, Sie haben es ja gerade selber gesagt, es läuft seit 10 Tagen. Natürlich schauen jetzt, glaube ich, viele auf und sagen, also nicht bei uns im Westen. Bei uns im Westen ist ja sozusagen Putin schon das 4. Mal oder 5. Mal gestürzt jetzt gerade. Sondern ich kann mir vorstellen, dass man in Russland aufguckt und sagt, okay, kriegt er das in den Griff oder nicht? Aber ihm steht ja ein so großer Gewaltapparat zur Verfügung, dass er die Proteste, die da jetzt kommen mögen, wirklich, glaube ich, erstmal wieder in den Griff kriegen wird. Solange das nicht die großen Zentren wie Moskau, St. Petersburg und ein paar andere ergreifen wird und dass ein durchgehender, sagen über Tage und Wochen hinweg bestehender Protest sein wird, glaube ich, sitzt der weiterhin fest im Sattel.
Wir haben ja gesehen, dass Russland in der Ukraine Krieg führt, ohne Rücksicht auf die Städte, die es dort gibt, auf die Zerstörungen, die es anrichtet. Jetzt ist der Krieg in Russland selbst. Hat das irgendwie Konsequenzen auf die Art der Kriegführung? Was erwarten Sie da? Wird das ein ebenso brutaler und vernichtender Krieg sein, wie es der in der Ukraine ist?
Ich glaube, die Rücksichtslosigkeit ist quasi Markenkern russischer Kriegführung. Das zeigt sich hier in den letzten 2,5 Jahren. Das zeigt sich auch in Afghanistan gezeigt, das hat sich aber auch in Tschetschenien und in Syrien und sonst irgendwo gezeigt. Das ist ja immer das gleiche Markenzeichen, dass im Grunde genommen Städte ausradiert werden. Ja, und Menschen, egal die eigenen, ob es die eigenen Soldaten sind oder die anderen Soldaten sind oder aber auch die eigene Zivilbevölkerung, wie in diesem Fall, das ist ziemlich egal. Solange das keine schrecklichen Bilder produziert und die kann man versuchen, unter Kontrolle zu kriegen, ist das, glaube ich, total egal und ist das sozusagen der Preis, den man zahlen muss. Die Frage, ich sag das mal so, die Frage kann man auch nur stellen, wenn man im Westen lebt, wo ein Menschenleben was wert ist. Mit Blick auf die Frage, ist das jetzt sozusagen, wird der Krieg genauso unmenschlich geführt? Russland kennt, glaube ich, gar keine menschliche, sozusagen akzeptable Kriegführung in dem Sinne.
Man sieht ja, dass die russischen Kräfte jetzt Verteidigungslinien ausheben, die Dutzende Kilometer von der eigentlichen ukrainisch-russischen Grenze entfernt sind. Deutet das nach Ihrer Einschätzung darauf hin, dass Sie sich darauf einstellen, dass die Ukraine für längere Zeit im Land bleibt?
Das kann zumindest darauf hindeuten. Das ist, also ich glaube, man bereitet sich hier auf ein Worst-Case-Szenario vor. Wo man einfach sagt, okay, im schlimmsten Fall stoppen wir die einfach hier. Im besten Fall stoppen wir sie hier und schieben sie zurück oder wir kriegen sie vorher schon gestoppt. Ich glaube, das ist das, was man macht. Also bei aller Brutalität darf man jetzt nicht erwarten, dass diejenigen, die die Kommandogewalt im militärischen Bereich haben, komplett doof sind. Die haben ja auch viel gelernt innerhalb der letzten 2,5 Jahre. Und dementsprechend ist das, glaube ich, jetzt erstmal der sozusagen, man bereitet sich auf die schlimmste Möglichkeit vor. Aber ich denke, wir werden sehen, in 2-3 Wochen wird sich, dann werden irgendwelche Titel, wenn die Überschriften lauten, das Blatt wendet sich oder sonst irgendwas, weil die Ukrainer aus eigener Kraft auch nicht mehr so schnell weiterkommen, weil die Logistiklinie, die sie haben müssen hinter sich, die wird ja immer länger und immer länger und immer dünner und irgendwann droht halt dieser Faden dann zu reißen der Logistiklinien und dann haben sie ein viel größeres Problem. Also das heißt, da wächst ohne russisches Zutun schon ein eigenes neues Problem für die Ukrainer. Völlig normal, dass das so ist. Und auf der anderen Seite wird Russland, glaube ich, jetzt schrittweise einfach Truppen ranführen. Da genauso wie früher auch im Grunde genommen einfach Masse, die man vor die ukrainischen Panzer wirft, egal wie viel davon sterben und möglicherweise den ein oder anderen Kampfverband von den anderen Fronten, so wie wir das jetzt gerade schon sehen, dass das langsam beginnt. Aber ich denke, in 4 bis 5 Wochen sieht das so aus, dass wir hier wieder darüber sprechen werden, ob es nicht sozusagen ein Stellungskrieg ist. Mit dem großen Unterschied, dass dieser Stellungskrieg jetzt natürlich dann Stellungen in Russland mit sich bringt.
Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Werbung Ende.
Sie haben jetzt beschrieben, wie die Russen militärisch versuchen können, die Ukrainer zurückzudrängen. In Kiew gibt es ja auch Sorgen, dass es darüber hinaus irgendeine Art von Vergeltungsschlag geben wird, eine Art von Bestrafung irgendwie, dass das russische Regime deutlich machen wird, sowas darf man nicht tun und die Folgen werden furchtbar sein. Halten Sie das für eine realistische Befürchtung, dass es zum Beispiel einen großen Luftangriff auf Kiew geben würde als Vergeltung für diese Invasion russischen Gebietes?
Ja, das halte ich. Rache ist ein Motiv für dieses System, ganz offensichtlich. Da, wo ich noch gelernt habe, dass Rache eigentlich ein ganz schlechter Ratgeber ist, muss man sagen, okay, das ist eine Form von westlich rationaler Politik, die hier ein ganz schlechter Ratgeber ist. Ich würde damit rechnen, dass es einen großen Racheakt geben wird, wie der aussieht. Darüber kann man dunkle Träume haben, was das sein wird. Und ich glaube, die Frage wird sein, wie weit in dem Fall, dass man daran glaubt, dass diese Vorbereitungen jetzt schon laufen, man jetzt Einfluss auf Moskau nimmt und sagt, das ist eine ganz schlechte Idee, wenn ihr über eine bestimmte rote Linie geht, weil dann zwingt ihr uns im Grunde genommen in die nächsten Schritte im Grunde genommen rein. Das weiß ich nicht, ob das passiert, ob jemand diesen Mut hat, vor allen Dingen, ob das betrifft dann ja vor allen Dingen Washington, ob Washington diesen Mut hat. Und sagt, ab einer bestimmten Grenze werden wir das nicht zulassen. Das wird im Grunde genommen die entscheidende Frage sein. Oder aber, ob es nach einem solchen Angriff, ob dieser Angriff so verheerend sein wird, dass die Unterstützer Moskaus unter zusätzlichen Druck eigentlich geraten werden.
Welche Möglichkeiten hat Russland denn für einen solchen Schlag unterhalb der nuklearen Schwelle? Die scheinen doch auch in den vergangenen Monaten so ziemlich alles eingesetzt zu haben, was ihnen zur Verfügung steht.
Ich habe jetzt sozusagen nicht die Zahlen, wie viel Marschflugkörper Russland noch aktuell im Arsenal haben dürfte. Aber wenn man es mal über Optionen macht, ist das eine Masse statt Klasse. Also einfach nicht 17 Stunden, sondern 24 oder 48 Stunden permanenten Luftangriff, wenn man das durchhalten kann. Oder aber eben tatsächlich, aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich, dass man wirklich sagt, wir nutzen an diesem Punkt hier eine kleine Nuklearwaffe und zünden die irgendwo. Das ist aber wirklich das Worst-Case-Szenario. Und ich glaube, das würde das beschreiben, was ich eben gesagt habe, in der Folge, dass Moskau hoffentlich selber weiß, egal wie klein die Nuklearwaffe ist, die sie zünden, das verändert die Gewichte mit Blick auf die politische Balance, die wir zurzeit haben, die auch sozusagen ein politisches Patt eigentlich bedeutet, dass das ein Risiko ist, dass dieses politische Patt sich ändern könnte und sich gegen Moskau drehen würde, gerade in dieser Zeit, weil wir halt noch andere Konflikte haben, die Nuklearpotenzial haben oder wo Nuklearwaffen ein Thema sind, also Richtung Nahosten, Iran, ist das ein eigenes Ding, wo man auch überlegen muss, dass sozusagen die Gleichzeitigkeit und die Forderung des Messen mit gleichem Maßes immer wieder auftauchen wird. Und die Frage ist, okay, wenn wir das da so handhaben, wie handhaben wir es denn an dem anderen Ort in dem Zusammenhang?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sie so ein bisschen unentschieden sind, dass Sie auf der einen Seite sagen, militärisch ist die Bedeutung von diesem Vorstoß nun auch wieder nicht so groß und der Putin hat irgendwie im Moment andere Prioritäten und auf der anderen Seite, dass es eine Ebene gibt, auf der das den Konflikt schon verändert und auch zeigt, in welche Richtung das gehen kann und was da alles möglich ist. Würden Sie denn sagen, dass das heute ein anderer Krieg ist, als es vor 2 Wochen war, auch aus einer amerikanischen Perspektive?
Ja, also ich glaube, das ist genauso, wie Sie es beschreiben, auf der militärischen Ebene ist es das noch nicht. Die Ukrainer haben zurzeit zwar die Initiative, das heißt, sie können bestimmen, was im Raum Kursk passiert. Da würde ich aber annehmen, dass das irgendwann wieder zu Ende geht. Die Frage ist, wie geht es zu Ende? Geht es militärisch so zu Ende, dass die Russen halt ihre eigene Stoßkraft im Donbass schwächen müssen? Oder aber kriegen sie es anders in den Griff? Mit der riesigen Landmasse, über die wir hier reden, ich meine, Russland als das größte Land der Welt, ist Kursk, ich weiß nicht was, 1 Promille oder was auch immer, was da jetzt verloren gegangen ist oder noch viel, viel weniger. Also von daher, das macht es, glaube ich, nicht aus. Politisch ist halt die Frage, wie weit nicht innenpolitisch, sondern auf der Ebene der internationalen Eliten und damit vielleicht auch durchdringend dann doch für Putin der Eindruck entsteht, der Typ ist aber schwach. Der kriegt das ja gar nicht in den Griff, ist ja größtes Land der Erde, riesige Armee und kriegen es nach 2,5 Jahren nicht in den Griff, ihre Spezialoperation zu Ende zu bringen. Und jetzt haben sie auch noch ein zusätzliches Problem, weil die Ukrainer ihnen noch Land weggenommen haben. Das ist natürlich ziemlich dramatisch, weil eigentlich darf einem das nicht passieren. Also dass da so ein Wettbewerb entsteht oder so ein Spin entsteht, der Schwäche signalisiert, der ist natürlich interessant, weil das genau das ist, was ihnen ja in diesem Gewaltsystem nicht passieren darf, dass sie der Schwächere im Grunde genommen sind. Das macht halt auch diesen Racheakt so wahrscheinlich, weil er dann eigentlich ein hilfloser Akt des Versuches ist, Stärke zu demonstrieren in einem Moment größter Schwäche, wo man eigentlich von seiner Schwäche eigentlich ablenken will.
Ich habe in der BBC eine ukrainische Politologin gesehen, eine sehr national gesinnte ukrainische Politologin, die sagte, man sieht, dass dieses Reich seine Grenzen nicht verteidigen kann, dass es nicht imstande ist, das zurückzuwerfen. Das Regime bröckelt, die Eliten werden sich abwenden. Das ist der Anfang vom Ende Russlands, wie wir es kannten. Ist das alles nur Wunschdenken oder kann da irgendwie auch ein Funken Wahrheit drin sein?
Also da kann ein Funken Wahrheit drin sein, dass kann aber nur sein, aus meiner Sicht, wenn die nächsten Wochen der militärische Druck und damit der politische Spin, dass Russland schwach ist und damit, dass Putin schwach ist, dass das im Grunde genommen funktioniert. Weil das letztendlich dann die Stimmung und das Bild über Putin verändert. Er ist eben tatsächlich, und das ist jetzt natürlich schon so, er ist nicht unangreifbar. Das Narrativ, dass der Kreml selber sendet und dass bei uns ja die politischen Ränder links und rechts dankbar aufgreifen, dass der Sieg Russlands unausweichlich ist. Das Narrativ wird natürlich gerade komplett zurückgeschlagen. Und das kann das Narrativ, dass das kaputt geht, das bleibt ja selbst so, wenn es zu einem Stillstand kommt, also auf russischem Gebiet. Also von daher, dass in der argumentativen Ebene, in der Informationsebene, da ist im Grunde genommen jetzt schon ein großer Schaden entstanden, weil das Bild Putins als jemanden, den man bewundert auf der einen Seite wegen seiner Stärke oder aber zumindest fürchten muss aufgrund seiner Stärke. Das hat schon erhebliche Risse bekommen und ist auch in der Argumentation für die Leute, die jetzt gerade im großen Wahlkampf bei uns stehen, in den Ländern in Ostdeutschland, da ändert sich im Hintergrund im Grunde genommen gerade was. Ne? Also dieser Subtext kommt auf meine Seite hier, wir sind die Seite der Sieger, das ist gerade nicht mehr so ganz, wie soll man sagen, bruchfrei und rissfrei.
Wir haben jetzt viel nach Russland gesehen. Auf der anderen Seite ist die Ukraine ja in den letzten Monaten massiv unter Druck gewesen. Es gab so eine Stimmung, dass man eh nicht gewinnen kann. Das, was Sie eben auch beschrieben haben, Putin ist auf der Siegerstraße. Können diese Ereignisse nach Ihrer Einschätzung denen eine dauerhafte Stimmungsveränderung bringen, dass man denkt, dieser Gegner ist verwundbar, wir haben lange noch nicht verloren und lass uns mal weitermachen, statt lass uns jetzt irgendwie gucken, dass wir in Verhandlungen kommen, bevor möglicherweise Donald Trump wieder US-Präsident wird?
Ich kann mir vorstellen, dass es solche Stimmungen gibt. Ich glaube aber, dass der viel stärkere Hebel tatsächlich ist, was in den USA einfach passieren wird. Also das wäre jetzt diese Stimmungsschwankung von himmelhoch jauchzend, tief betrübt und wieder zurück, die wir jetzt gerade erleben, ne, wo alle glauben, nur weil Kamala Harris antritt, dass es jetzt sozusagen alles sich zum Besseren wenden wird. Das ist wirklich, da muss man schon wirklich Angst bekommen vor diesen Stimmungsschwankungen, die wir da offensichtlich kollektiv in Deutschland und in anderen Regionen offensichtlich haben. Dass alle glauben, dass jetzt Harris kommt und damit natürlich Trump und all die Negativfolgen gar keine Relevanz mehr haben werden. Auch da dauert es einfach noch unheimlich lange, bis es soweit sein wird. Und das ist nicht ausgemacht. Also von daher glaube ich eher, dass wir da, gerade weil wir uns jetzt wieder so hochjatzen, dann wieder in so ein Tal der Tränen fallen werden, wenn die Normalität einzieht. Und ich glaube, die Normalität wird hier auch einziehen, beziehungsweise der starke Trend, was kommt aus den US-Wahlen raus, wird nicht bedeuten, selbst wenn Harris es wird, dass es ein großes Hilfspaket jetzt dann sofort geben wird. Das ist zumindest nicht das, was irgendjemand in den USA oder auch bei uns zurzeit erwartet, dass das im Grunde genommen nach dem Motto, die USA sind zurück auf der Bühne und jetzt geht's mit doppelter Kraft voran und wir bringen den Krieg doppelt nach Moskau etc. etc. sein wird.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche bei RTL Plus und an den anderen bekannten Orten. Ganz herzlichen Dank, Ihnen ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Tschüss, bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.